Herzlich willkommen bei Der Hund, ich Mensch, der Podcast für Hunde, Menschen und die, die es werden möchten. Mein Name ist Dirk Pfeiffer und ich unterhalte mich mit Kai Kramer über die außergewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Hund, positive Erziehung und Hobbys. Kai ist professioneller Hundetrainer und Hundemensch. In der heutigen Episode geht es um Hunde aus dem Tierschutz Teil 2.
Hallo zusammen und willkommen zur zweiten Folge über Hunde aus dem Tierschutz. Bei uns ist immer noch die Sanne oder wieder die Sanne. Und heute reden wir so ein bisschen darüber, wie die Hunde denn vermittelt werden. Dirk, wie geht's dir?
Sehr gut. Und dir?
Oh, prima. Und dir, Sanne, alles gut?
Alles tipptopp.
Hält's noch durch?
Ja, geht.
Also kleiner Disclaimer, wir haben die beiden Folgen natürlich zusammen aufgenommen. Ein Stück. Aber naja. Ja, wie gesagt, also letztes Mal hatten wir ein bisschen darüber gesprochen, wie das so als Pflegestelle ist und so. Hattest du spannende Sachen darüber erzählt, über Hunde, die einen langen Weg gehen und in keinem guten Zustand ankommen, aber in gutem wieder dann verlassen. Mhm. Aber jetzt ja, dass das Ding ist, wenn du die dann irgendwann in einem guten Zustand hast, geht's dann ja irgendwann los mit der Vermittlung. Da will ich auch gleich einhaken. Und zwar, ist das so, also versuchst du die von Anfang an zu vermitteln oder gibt es da so einen Zeitpunkt, wo du sagst, okay, jetzt ist der Hund in einem Zustand, wo man ihn vermitteln kann?
Also grundsätzlich kommt der Hund ja auf die Homepage oder beziehungsweise auf die Facebook- oder Instagram-Seite vom Verein und dann steht da, Hund ist auf Pflegestelle und man kann sich bewerben quasi. Also es ist von Anfang an klar, dass der Hund dann und dann in Deutschland ist oder ist in Deutschland, kann auf der Pflegestelle besucht werden zum Beispiel. Und dann startet im Prinzip auch so dieser Prozess. Ne? Also wenn das jetzt irgendwie ein Hund ist, der mehr Zeit braucht, um anzukommen, dann steht das zum Beispiel auch dabei bei dem Beitrag zu dem Tier. Das dann ist noch Angsthund, ist im Moment in Eingewöhnung, kann kennengelernt werden, aber ist erstmal noch nicht vermittelbar. Sowas gibt's auch, ne? Ist aber eher selten der Fall.
Okay, also die bewerben sich dann schon mal und dann sagt ihr schon, okay, ihr kriegt den, aber erst in bummelig 2 bis 3 Wochen oder so.
Ja, also im Prinzip ist das dann eher so, dass die dann regelmäßig mal vorbeikommen, dass man, wenn es gerade ein Angsthund ist, dass man halt auch sieht, okay, die Person, die Familie, die weiß, was auf sie zukommt und die sind auch bereit, regelmäßig zu kommen und zu unterstützen. Und auch dann hat man ja das Gefühl als Pflegestelle, das passt oder passt nicht. Gerade bei Hunden, die eher, sag ich mal, Angsthunde sind oder einfach ihre Punkte haben, wo die Vermittlung vielleicht ein bisschen schwieriger ist.
Okay. Und wie läuft so eine Bewerbung jetzt ab? Also ich denke mal, auf dem einen Hund, da bewerben sich ja, denke ich mal, viele. Ne? Gerade wenn dann so süße kleine Welpenfotos oder sowas dann gemacht werden, ne, dann schießt natürlich die Bewerbung raus. Wie sortierst du sowas aus? Beziehungsweise nach welchen Kriterien wird das gemacht?
Also zuallererst ist es ja oft so, dass erstmal lose Nachrichten eintrudeln und da kann man schon sehr gut unterscheiden, ist das jetzt eine ernste Anfrage oder ist das jemanden, dem würdest du niemals einen Hund vermitteln?
Okay. Also, aber was meinst du erstmal mit lose Anfragen?
Also
was,
genau, was lose Anfragen.
Hi. Ich wollte gerade sagen, nein.
Also genau, lose Anfragen meine ich einfach eine Anfrage zu einem Hund, dass jemand schreibt, hey, ich habe die und die Hündin gesehen, wir sind momentan auf der Suche. Und kleiner Text dazu, weswegen man sich für diesen Hund interessiert und wie wäre das weitere Vorgehen, ne, sowas halt, ne? So ganz lose im Prinzip, sich kurz vorgestellt. Ich sag lose deswegen, weil das Verfahren ist dann in der Regel so, dass die BewerberInnen so einen Selbstauskunftsbogen bei uns ausfüllen sollen oder auch bei den meisten Tierschutzvereinen. Das ist so gängig, dass man sagt, ja, wenn Sie Interesse haben, bitte füllen Sie sich einmal diesen Selbstauskunftsbogen aus, dass wir wissen, wo der Hund hin soll, um einschätzen zu können, ob das passt oder nicht. So. Oder im Vorhinein einfach schon mal telefoniert, um zu schauen, könnte das passen. Also da gibt es unterschiedliche Methoden. Die einen telefonieren vor dem Selbstauskunftsbogen, die anderen telefonieren eher danach. Aber genau, wichtig ist einfach, dass man halt so einen Eindruck hat, ist die Person überhaupt grundsätzlich geeignet für einen Hund oder nicht? Weil damit fängt es halt eigentlich an. Also du hast ja eben gesagt, da bewerben sich wahrscheinlich ganz viele. Ja und nein. Also es schreiben viele irgendwelche random Nachrichten und wollen diesen Hund haben, weil sie ihn halt gerade mal süß finden. Das heißt aber nicht, dass es ernsthaft zu nehmende InteressentInnen sind. Da gibt es halt schon ganz schön viel Quatsch. Und Leute, nein, denen will man keinen Hund vermitteln.
Das kann ich mir vorstellen. Als ich noch in Hamburg gewohnt habe, mir häufiger passierte, wenn ich mit meinen Hunden spazieren gehe, dass sie dann fragen, oh, die sind ja süß, was kosten die denn? Ja. Weil ich so, oh, wenn das deine Wortwahl ist, dann würde ich schon sagen, oh.
Das ist aber häufig, das ist sehr häufig. Das ist mir mit dem Loki jetzt auch passiert. Dann stehst du da irgendwo vor dem Einkaufsladen und dann kommt die, das ist ein Shiba Inu, der war bestimmt teuer. Es interessiert mich doch nicht der Preis. Ja, das sind Sachen, da könnten wir noch eine eigene Folge drüber machen. Ehrlich, wirklich.
Ja, und dieser Preis, das ist halt auch so ein Ding beim Tierschutz. Es gibt dann Leute, ja, was kostet er als Nachricht, ne? Also dann weißt du schon direkt, wo du dran bist. So. Dann,
ja, genau, es hat so einen Shopping-Charakter.
Genau, also die fliegen bei mir raus. Klar. Und
wenn ich solche Leute auf der Straße erlebe, dann mache ich denen dann auch immer erstmal ein bisschen Angst vor dem Hund. Ne? Also nicht, also im Sinne von, ganz schwierig, die hören überhaupt nicht. Ne? Mhm. Das, die sind wie Dackel, die machen, haben nur ihren eigenen.
Ja, ich glaube, das ist auch sinnvoll. Genau. Also wenn man dann irgendwie solche Nachrichten hat, die fliegen halt raus oder irgendwie. Dann Leute, die dann meinen, warum soll ich denn jetzt eine Schutzgebühr für einen Tierschutzhund bezahlen? Ich tue ja was Gutes. Also Leute, die nicht bereit sind, irgendwie 350 oder 400 Euro, je nachdem, zu bezahlen, weil nun mal auch Kosten entstehen für diesen Hund und auch für den Transport. Und wenn Leute halt nicht einsehen, dass sie das Geld jetzt zahlen sollen, das ist auch klar, dass die keinen Hund bekommen. So. Also diese Kosten sind sowieso die geringsten. Die Kosten zur Anschaffung sollte man haben. Wenn man die nicht hat oder nicht bereit ist, die zu zahlen, dann sollte man sich kein Tier nehmen, weil es halt grundsätzlich viel Geld kostet.
Das sind Peanuts. Das sind Peanuts.
Ja.
Da, genau, das, die Kosten kommen später.
Ja. Genau das.
Ja. Ach, Wahnsinn. Magst du mal sagen, was, du hattest gesagt, dieser Selbstauskunftbogen, magst du mal so ein paar Auszüge daraus geben, was da so drinsteht, also was da so verlangt wird an Infos? Mhm.
Also erstmal so persönliche Daten, wo man wohnt, wie die Familie aufgebaut ist, lebt man alleine, lebt man mit PartnerInnen zusammen, mit Kindern, leben noch andere Tiere im Haus, dass man das schon mal so ein bisschen, also quasi so die Skizze der Familie, so. Dann, wie arbeitet man? Also einfach mal, um zu schauen, wie lange wäre der Hund denn jetzt alleine? Wenn man irgendwie in dem Selbstauskunftsbogen hinschreibt, man arbeitet von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr und sonst ist niemand im Haus, dann ist es vielleicht nicht sinnvoll, sich einen Hund zu holen. So, ne? Das kann man dann schon mal daran ablesen, wie die Struktur ist von der Betreuung. Genau, und dann aber auch so grundsätzlich so Fragen, die den Alltag so betreffen. Wie lang wäre denn der Hund jetzt alleine? Kann man den Hund mitnehmen zu dem Alltagsgeschehen? Also so einfach, wie integriert sich dann der Hund im Alltag? Dass man so ein Gefühl hat, ist jetzt eigentlich ein junger Hund tatsächlich geeignet, wenn man so viel außer Haus ist und so viele Termine hat? Oder wäre es vielleicht ein Hund, der schon ein paar Jahre älter wäre? Ist man eher eine aktive Familie oder ist man vielleicht eher jemand, der zu Hause am liebsten den ganzen Tag auf dem Sofa chillt? Dann wäre vielleicht ein Welpe auch nicht unbedingt das Beste, sondern ein Hund, der zum Alltag, zum Lebensstil passt. Also so Sachen werden da so ein bisschen abgefragt, um es einschätzen zu können. Auch im Hinblick auf die Wohnsituation, da wird so abgefragt, wie wohnt man in der Wohnung, in der Stadt, im Haus, auf dem Land mit Garten und so, dass man halt auch schon, wenn jetzt eine Person sich, keine Ahnung, für einen Herdenschutzhund interessiert und da steht aber Stadtwohnung, Dachgeschoss mit x tausend Treppen, dann weiß man, coole Person, aber vielleicht der falsche Hund.
Ja, da hat mir vor einer Weile jemand erzählt, der hat einen Rhodesian Ridgeback, wohnt im vierten Stock und hat sich jetzt weil der Hund irgendwas mit den Beinen hat, sich so ein Tragegeschirr geholt und muss den dann jetzt halt hochschleppen, ne? Und so ein Rhodesian Ridgeback wiegt ein paar Kilo, das ist nicht mal eben so. Ja, und dann so, oh mein Gott, ey. Ja.
Ja, genau, sowas wird da abgefragt oder wie viel Zeit hat man am Tag für den Hund, um mit ihm spazieren zu gehen, einfach so, dass, also zum einen ist der Selbstauskunftsbogen natürlich auch für uns als Tierschutzverein, dass wir es halt so ein bisschen einschätzen können, aber auch für die Person selbst, ne? Also, dass die halt sich selbst vielleicht auch reflektiert, wenn dann eine Frage ist, können Sie Tierarztkosten, können Sie dafür aufkommen? Wie viel könnten Sie im Monat dafür zur Seite legen? Ne? So Sachen einfach nur, um zu gucken. Also es ist nicht so, dass wir die filzen wollen, sondern einfach nur, um zu schauen, okay, tatsächlich. Ja, einfach so eine Selbstreflexion. Ne? Also okay, ja. Wenn ich da stehen habe, ich kann mir im Monat 10 Euro zur Seite legen, mehr geht nicht. Ist dann nicht vielleicht optimal. Ne? Also, dass man einfach so eine Reflexion auch hat.
Wie ist das mit so, wenn der Hund schon krank zu euch kommt, hier versorgt ihr die dann noch? Und wenn die also das auch vielleicht, wenn die schon vermittelt sind, oder muss das dann sozusagen derjenige tragen? Also jetzt frage ich nur so aus Interesse, auch weil es ja vielleicht Menschen gibt, die sich das nicht leisten können, aber mega viel Zeit für den Hund haben oder so.
Ja, also da gibt's spezielle Fälle. Ich würde sagen, das kann man nicht so pauschal beantworten. Also wenn jetzt ich sag jetzt mal eine ältere Frau, wenig Rente, hat ein Haus und Zeit, und sagt aber, ja, ich habe total viel Zeit und Lust, mich um ein Tier zu kümmern. Habt ihr irgendeinen alten, kranken Hund? Ich habe leider nicht viel Geld, aber vielleicht finden wir da eine Option. Dann findet sich auch in der Regel eine Option, wo wir sagen, wir unterstützen dann die Tierarztkosten oder auch Futterkosten, je nachdem, mit einer Spende. Ne? Also das muss man dann organisieren, muss halt genau im Detail schauen, was kann der Verein jetzt leisten und so. Aber also in der Regel sind wir oder halt grundsätzlich auch im Tierschutzbereich die Leute da doch bemüht, dass man sowas unterstützen kann, weil es an sich ja auch eine gute Sache ist. Und da muss man sich auch nichts vormachen. Die wenigsten wollen einen alten, kranken Hund versorgen. Gibt es auch, aber findet man sehr, sehr selten.
Habt ihr eigentlich so auch Tierärzte in eurem Verein? Also jetzt kann ich mir gut vorstellen. Ich meine zum Beispiel dieser, wie heißt denn das Tierheim auch noch neben Hagenbeck? Der ist doch auch sehr rührig im Tierschutz.
Also
weiß ich nicht, ist egal.
Ja. Das schneide ich raus.
Ja. Ja, aber habt ihr Tierärzte da in eurem Verein zufällig?
Also mir ist jetzt niemand tatsächlich bekannt. In Rumänien gibt's halt Tierärztinnen, die halt kooperieren mit dem Verein, ne? Die dann ganz enge Zusammenarbeit haben. Okay. So, das gibt's schon, die da halt auch selber aktiv sind und das damit unterstützen. Jetzt muss man sagen, unser Verein ist halt eher ein kleiner Verein und ich kenne auch nicht immer alle Personen. Vielleicht ist da ja jetzt auch jemand drunter, der Tierarzt ist, aber ist jetzt nicht irgendwie bekannt, ne, der das dann halt.
Wie groß ist der Verein ungefähr? Weißt du das? Also wie viele Mitglieder habt ihr ungefähr?
Das, ich weiß tatsächlich gar nicht, wie viele Mitglieder es sind, aber es sind halt so 20.
Also bummelig.
Ja, also es sind so 20 aktive Pflegestellen deutschlandweit und dann noch vor Ort. Also es ist halt der rumänische Verein und der Kooperationsverein in Deutschland. Und das sind, sag ich mal, sind so ganz aktive Leute, sind es hier vor Ort so 10, ein bisschen mehr aktiver sind es 20 und dann gibt es halt mal so vereinzelt Leute, die dann auch noch helfen.
Okay. Ja, ich muss da ja ein bisschen gestehen, also ich habe ja einen Hund aus einer Zucht halt, ne? Und hatte dann auch tatsächlich damals so den Gedanken für mich, also ich wollte das einfach gerne mal haben, dass ich richtig einen Welpen und so habe. Und ich habe dann auch ein bisschen gedacht, so Alter, das kann nicht sein, dass die Leute, die sich keine Gedanken machen, einfach das dann Spaß, also die das erleben dürfen, weißt du? Und ich soll jetzt hier nur die Reste, ist für die. Für die Hunde natürlich scheiße, ja, das ist mir schon klar, aber da muss ich dann immer sagen, da habe ich gesagt, nee, ich kann nicht für jeden die Kohlen aus dem Feuer
ja,
holen.
Ja, das halt, habe ne? ich auch gerade gesagt, oder möchtest du am liebsten, wenn du es überall siehst, jedes Bild, jeder Hund, da würdest du sagen, boah, den würde ich am liebsten nehmen. Ne? Das ist eigentlich ja, vom Aussehen her spielt es ja für mich sowieso dann keine Rolle, weil, ne, aber das ist ja natürlich halt, da werden halt immer die tollsten Fotos dann da online gestellt und sowas alles. Auch wie sie jetzt, zum Beispiel jetzt das andere Thema mit den Tierheimen, mit Kangal und sowas alles, ne, das ist ja auch, siehst du auf TikTok irgendwelche krassen Hunderassen hier mit Carnicore, so was weiß ich nicht alles. Und dann denken die, ach geil, ein Knutschi-Hund, ja, den hole ich mir. Ne? Und ja, ist ja so. Und die kommen dann damit nicht zurecht und sagen so, geht nicht, ab ins Tierheim damit. Und das ist es halt, ne? Das ist, das ist echt schade.
Ja, schade.
Ja, ich denke halt, also für mich hat das halt so zwei Punkte, die wichtig sind. Also zum einen ist halt so die den Menschen auch die Angst zu nehmen vor Tierschutzhunden. Also es gibt Leute, die einfach sehr unsicher sind. Gerade oft Familien mit Kindern, die sagen, oh je, nachher beißt der mein Kind oder sowas. Dass man halt hier auch stärker Aufklärungsarbeit betreibt, dass man kann immer Hunde haben, die schnappen, ob die jetzt aus dem Tierschutz kommen oder ob sie halt woanders her sind. Das hat in erster Linie da nichts zu sagen, sondern wichtig ist halt, man schaut genau hin, welcher Hund kommt. Also wenn ich einen Tierschutzhund nehme, dann natürlich auch einen, der für Familien geeignet ist. Deswegen ja auch diese Selbstauskunft beim Tierschutz, dass man gleich da schon mal ein bisschen selektieren kann, welcher Hund ist denn jetzt für Kinder auch geeignet, ne? Oder ist die Familie auch geeignet, mit dem Hund und mit Kindern klarzukommen? Also, dass man halt einfach da so ein bisschen hinschaut und durch Gespräche dann auch den Menschen die Angst zu nehmen. Ich denke, das ist ganz wichtig auf der einen Seite, und auf der anderen Seite ist es halt für mich auch so ein Anspruch, dass wir halt von dem Gedanken wegkommen, dass ein Tier oder ein Hund unseren eigenen Idealen entsprechen soll, die wir uns irgendwann in den Kopf gesetzt haben, also durch Werbung oder was auch immer, weil letztlich ist es halt für mich persönlich nicht in Ordnung, wenn wir so, ich sag mal, wie ein T-Shirt oder wie ein Auto uns Tiere aussuchen. Das hat halt für mich schon so eine Reflexion, die ich halt auch bei Tierschutzmenschen immer mehr erlebe, dass die halt dann auch sagen, nee, dann holen wir uns halt einfach der Hund, der zu uns passt, nicht den, der irgendwie in meiner Optik vielleicht als erster schön aussieht.
Ja, das ist ja auch gerade jetzt im Moment auch wieder so ein bisschen Thema, also Thema Optik, ne, dass die im Vordergrund steht. Da soll jetzt ja gerade das Gesetz verändert werden gegen die Qualzucht, da ist auch der VDH gerade wieder gegen an, ne, gerade die Dackelzüchter und so. Da habe ich mich jetzt allerdings noch nicht tiefer mit beschäftigt mit dem Gesetz. Wenn du deinen Hund aus dem Tierheim holst, ne, dann machen die das auch zumindest hier in Hamburg, hier Süderstraße, dann kannst du den auch mal für 2-3 Tage mitnehmen und gucken, ob das passt. Also nicht einfach so, ne, das Klar. ist schon, du musst vorher mit, also das war dann schon, ist dann so, du gehst dann erstmal mit dem Hund spazieren ein paar Mal, ne, so, und dann irgendwann, okay, jetzt kannst du ihn auch mal für 2 Tage mitnehmen und gucken, ob das klappt. Macht ihr sowas auch?
Ja, also genau, wir waren ja eben noch bei dem Prozess, wie es der Ablauf ist. Ne? Bewerbung, Selbstauskunft, und dann ist bei uns immer Erstgespräch, und es findet auch immer dann so ein Erstbesuch statt, wenn man in der Umgebung wohnt, ne? Also wenn man tatsächlich jetzt in der Nähe der Pflegestelle wohnt, und dann ist es auch möglich. Also
die besuchen euch?
Genau. Ja, also okay. Interessierte kommen dann zu uns nach Hause und schauen sich den Hund an, lernen ihn kennen, gehen dann gemeinsam spazieren, erstmal in Begleitung mit mir, dann mal alleine, ne? Also das, was du eben so gesagt hast, dann kann auch, wenn man sich unsicher ist, der Hund auch mal für ein Wochenende mitgehen, ne? Das ist natürlich dann so im Prinzip der letzte Schritt vor der Vermittlung, aber meistens braucht es den nicht mehr. Also ich hatte das noch nicht gehabt. Die Leute, die einen Hund adoptieren wollten und ein paar Mal mit spazieren waren und sich danach sicher waren, die haben den Hund auch behalten. So, grundsätzlich, wenn jemand jetzt nicht aus der Nähe kommt, wenn ich eine Pflegestelle jetzt hier im Saarland habe und irgendwo aus Bayern interessiert sich jetzt jemand für den Hund, dann ist es natürlich nicht möglich, dass man da vorbeikommt, so spontan für meinen Spaziergang. Deswegen machen wir es halt im Tierschutz so, sogenannte Vorkontrollen, dass halt eine Person auch aus dem Tierschutz, die dann jetzt zum Beispiel in Bayern wohnt, das zu Hause besucht und schaut einfach, wie der Hund leben soll. Ob das stimmt, was auch in diesem Bogen ausgefüllt worden ist. Weil nicht jeder gibt da halt auch die Sachen an. Also meistens ja, aber man muss halt trotzdem schauen, ob es stimmt. Man hat ja einfach auch die Verantwortung. Und da ist es dann so, dass ich als Pflegestelle dann mit der Person, die den vom Tierschutz, die diese Vorkontrolle dann durchführt, telefoniere und einfach auch sage, was wichtig ist, auf was man halt achten muss, dass es für diesen Hund passt. Und nach dieser Vorkontrolle findet dann auch wieder so ein Nachgespräch statt. Und dann, wenn ich sicher gehen kann, aha, der Hund kommt da jetzt hin und ich habe ein gutes Gefühl, dann kommen die zu mir und dann lernen sie den Hund das erste Mal kennen.
Genau. Aber das ist auch krass, wenn du dann da extra hinorgelst irgendwo. Man muss auch eine Menge Engagement als Verein jetzt haben, meine ich, ne? Wenn du da jetzt da irgendwie so einen Kontrollbesuch machst, da irgendwo hinorgeln.
Genau, also ja, das machen ja dann die Leute, die vor Ort wohnen, in der Nähe wohnen. Ne? Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich dann von jemandem aus Ostdeutschland angerufen worden bin und, ja, hör mal zu, du wohnst doch da in der Nähe von Saarbrücken, könntest du eine Vorkontrolle machen für uns, wir sind der Verein, der Hund soll dahin, die Angaben, ich kriege alle Dokumente zugeschickt und ich besuche dann die Familie vor Ort und bespreche das dann. Das gibt's halt umgekehrt auch. Also es ist eigentlich ein gutes Netzwerk auch innerhalb des Tierschutzes in Deutschland, dass man sich da gegenseitig auch unterstützt.
Aber ich kann sagen, weil das ist ja auch irgendwann sehr viel Zeitengagement auch einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und eine Kostenfrage. Das ist ja, ja auch, das ne, auch. Dieses, ja. Das ja, gehört ja mit dazu. Und wenn sich da noch Leute dann über die 350 oder 400 Euro da beschweren, das ist ja, ne, das verpufft ja alles. Ja. Wahnsinn.
Das konnten, aber das, da wollen wir ja rein jetzt, wir hatten ja über Corona gesprochen und dass da so viele Leute dann sich einen Hund geholt haben, weil sie gemerkt haben, okay, jetzt sitzen sie doch wie zu Hause. Ich meine, bei einigen war es auch legitim. Ich würde, sage ich ja auch immer, das ist ja besser, wenn du eine Anschaffung eines Hundes planst, dass du dafür sorgst, dass du die erste Zeit tatsächlich zu Hause bist. Ne? Ja. Und die Situation hatten wir in Corona, ja. Aber da konntet ihr solche Besuche und so dann ja wahrscheinlich weniger machen, ne? Oder habt ihr das?
Also das ging, ich weiß jetzt gerade gar nicht. Also in der Zeit wurden tatsächlich nicht so viele Hunde vermittelt, weil viele Leute sich einen Hund quasi als Welpen gekauft haben. Also das ist eher angestiegen, okay, als jetzt die Tierschutzvermittlung.
Okay, weil meine Schwester, die hat ja, wie gesagt, auch einen von einem Tierschutzhund sich geholt. Und die musste da auch schon ein bisschen hinterher sein. Also sozusagen, das waren eigentlich die meisten weg, sozusagen, sag ich jetzt mal. Ne? Also die hatten da wohl eine gute Vermittlungsquote, keine Ahnung.
Ja, es kommt halt immer drauf an. Ja, also es kommt halt drauf an. In Rumänien gab es halt viele Probleme, die Hunde konnten nicht ausreisen, auch teilweise. Weil dort, also die Corona-Situation war einfach teilweise so schwierig, auch für die Vereine in den jeweiligen Ländern, dass es da halt grundsätzlich zur Vermittlung nicht so gekommen ist wie vorher. Also es gab einfach höhere Hürden, ne? Genau, und also das, was du eben gesagt hast, dass man sich dann halt auf einen Hund bewirbt und das dann halt auch einfach mal länger dauert, das kann halt auch sein, ne? Also einfach auch da die Geduld mitzubringen und
Ja, wobei das dann natürlich auch wieder schwierig ist, ne? Also, weil ich jetzt gerade sagte, ne, das ist ja besser, wenn man erste Zeit zu Hause ist oder so. Kann man das dann mit euch dann aber auch so ein bisschen absprechen, dass man jetzt sagte, okay, jetzt habt ihr einen Hund, den ich nehmen kann, aber jetzt habe ich keinen Urlaub mehr, könnt ihr dir den noch eine Woche behalten oder so?
Genau, also das wollte ich auch noch gerade ansprechen. Wir empfehlen halt auch immer, sich Urlaub zu nehmen, wenn halt ein neuer Hund ins Haus kommt, dass man halt genau das beobachten kann und den Hund halt auch gewöhnen kann. Und da kommen wir in der Regel auch entgegen. Klar, wenn es jetzt heißt, ja, in 4 Monaten habe ich wieder Urlaub, dann ist es natürlich schwierig, ne? So. Klar. Aber wenn man sagt, ja, genau, 2 Wochen warten, das war jetzt zum Beispiel auch mit meiner Pflegehündin, die ich jetzt aktuell habe, wo ich gesagt habe, dann und dann habe ich Urlaub, dann könnte sie zu mir kommen und dann hat die in Rumänien der Verein dann gesagt, ja, kein Problem, dann bleibt sie noch 2 Wochen hier und reist dann aus. So, ne? Also
ja, das würde ich vielleicht an der Stelle auch nochmal betonen wollen. Das ist ja an vielen Stellen, wenn ich das so sage, ne, dass ihr die vielleicht nochmal eine Woche nehmt oder so, oder dass ihr vielleicht noch irgendwie die Tierarztbehandlung macht von den Krankheiten, die ihr gerade mitbringt, ist natürlich alles von euch ein Entgegenkommen und nichts, auf das irgendwer anrechnet.
Das ist ja ultra flexibel, ne, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Ne?
Ja.
Wahnsinn.
Oh, Dirk, jetzt warst du gerade kurz ein bisschen stotterig. Ja, es ist jetzt wieder gut irgendwie, aber gerade warst du so abgehackt. Ja, egal. Jetzt bist du wieder in HD, in voller Blüte. Macht ihr eigentlich mit den zukünftigen ErhalterInnen, macht ihr da auch so einen Vertrag?
Ja, auf jeden Fall. Tierschutzvertrag, also ein Adoptionsvertrag gibt es immer. Da wird dann auch zum Beispiel die Schutzgebühr festgehalten, also wie viel der Verein quasi auch dann für das Tier als Schutzgebühr bekommt. Da sind dann auch so Sachen drin, wo man sich einfach ganz klar an Regeln halten muss, dass das Tier unter folgenden Bedingungen gehalten werden muss, dass das Tier nicht verletzt werden darf. Also so ganz klare Regeln werden da halt auch festgehalten, auch dass das Tier nicht einfach weiterverkauft werden darf. Ne, auch das ist drin geschrieben, dass es halt, dass der Verein informiert werden muss, falls die BesitzerInnen jetzt den Hund abgeben wollen. Das dann heißt, nee, es geht nicht darum, jetzt den Hund einfach wieder ins Tierheim irgendwo zu geben, sondern bitte meldet euch bei uns, dass wir nochmal schauen können, falls das jetzt wirklich gar nicht klappt, falls aus welchen Gründen auch immer der Hund nicht in der Familie bleiben kann, dass wir dann mit dem Verein gemeinsam und mit der Familie gemeinsam schauen, was ist jetzt für den Hund die beste Lösung. Weil wir wollen halt nicht, dass der Hund von dem einen Drama ins nächste kommt. Und man weiß halt nie, wo der Hund dann vielleicht landet. Deswegen ist das auch einfach im Vertrag drin.
Habt ihr in dem Vertrag auch sowas wie Hausbesuche drin?
Nachkontrollen nennt sich das tatsächlich.
Ja, das meine ich sowas, ja.
Ist drin. Also es ist so, dass man nach Ankündigen mal vorbeikommen kann. Steht drin, bei den meisten Familien, mit denen man diese Verträge macht, ist das sowieso gar kein Problem, weil sonst würde man ja auch diese Verträge nicht mit solchen Leuten machen, die ein Problem damit hätten, dass man mal irgendwann ein paar Monate später auf einen Besuch vorbeikommt. Die meisten Leute sagen so, ah ja, dann kommt doch sowieso dann und dann mal vorbei, dann trinken wir Kaffee. Das ist ja eigentlich
das ist
alles
Standard.
Genau, also ich habe auch noch Pflegehunde, die ich vermittelt habe vor längerer Zeit. Da trifft man sich immer mal wieder im Sommer zum Grillen und draußen sitzen und quatschen.
Okay, ja.
Und
lernt man auch mal nette Leute kennen.
Genau, das liebe ich auch tatsächlich an Pflegestelle, weil man immer Leute neu kennenlernt und auch coole Leute kennenlernt. Und finde das immer schön, wenn man den Kontakt da auch noch hält.
Habt ihr da auch was zu Zucht drin stehen?
Nee.
Also die,
Natürlich, wenn der Hund jetzt nicht kastriert ist, dass man, ich bin jetzt nicht 100% sicher in dem aktuellen Vertrag, ob das drin steht, dass der Hund nach einer gewissen Zeit, wenn er halt noch ein Junghund ist, kastriert werden muss. Das Ziel ist es ja, dass eben nicht vermehrt wird. Also wir sagen ja ganz klar, der Hund soll nicht mehr die Möglichkeit haben, sich zu vermehren, weil das wollen wir ja eindämmen.
Ja, das, weil ich frage, das sind auch so alles so Punkte, die in den Verträgen von Zuchthunden auch oft drinstehen halt, ne? Also da steht auch oft drin, dass die dich besuchen dürfen, da steht oft drin, dass du nicht vermehren darfst, nicht ohne weiteres und auch sowas wie Bedingungen. Und aber das ist jetzt vielleicht Haarspalterei, aber warum schreibt ihr das da rein, dass der Hund nicht verletzt werden darf? Also weil es ja sowieso verboten ist. Das ist jetzt ja nicht so, dass das in Deutschland erlaubt ist.
Also mit verletzt meine ich halt eher so, dass er zum Beispiel artgerechte Haltung braucht, wie dass er ein Teil der Familie ist und dass er nicht irgendwie im Zwinger gehalten werden darf. Also so Sachen stehen da halt drin.
Das ist ja, also in Deutschland gibt es ja immer noch Gesetze für Zwingerhaltung und Kettenhaltung.
Bei uns extra nochmal explizit drin. Wir haben natürlich auch, wir haben auf der einen Seite drin stehen, dass entsprechend dem Tierschutzgesetz artgerechte Haltung im Hinblick auf Versorgung vom Tier, also Nahrung und Ausführen, Schutz vor natürlich Kälte und was auch immer, dass das halt alles gegeben ist. Und nochmal explizit aber auch drin stehen, dass der Hund als Familie mit im Haus lebt.
Okay, ja.
Das ist doch vernünftig.
Und finde ich auch. Also ich verstehe auch nicht, wie Leute Tiere
Wollte ich gerade sagen.
Also warum man da einen Hund hat, das erschließt sich mir nicht.
Die sehen das Bild dann, wie der Hund da auf der Straße sitzt, holen ihn zu, ab im Käfig. Ne? Das macht keinen Sinn für mich. Also das ist ja.
Wie kannst du im Konzept Hund macht dann keinen Sinn für mich. Warum habe ich den? Naja. Aber ich fand das ja sowieso, ich bin da an einigen Stellen. Ich verstehe auch nicht, warum Leute ihr Hund nicht aufs Sofa lassen. Ich akzeptiere das, wenn andere Leute das sagen. Ne? So, ja. Nein, bei mir darf der nicht auf. Finde ich okay, wenn das, aber ich verstehe es
nicht. Ich auch nicht, ich will doch kuscheln.
Ja, genau. Und hast du eine Vorstellung vielleicht, wie eure Quote ist? Also kommen viele zurück? Oder dass du sagst, oder dass ihr sagt, nee, hier, das geht gar nicht. Da haben wir erst geglaubt, das läuft, aber das läuft nicht.
Hatte ich schon einmal tatsächlich, wo ich einen Hund nochmal zurückgenommen habe. Und da war es aber tatsächlich.
Einer von 20?
Ja, also einmal kam es tatsächlich vor, wo ich den Hund zurückgenommen habe. Da waren die aber tatsächlich, dass die mich angeschrieben haben und haben gesagt, nee, das geht einfach nicht, das packen wir nicht und so. Also es gab dann Gründe, warum es einfach nicht gepasst hat. Die hatten sich da überschätzt, auch wahrscheinlich mit ihrer Geduld. Die hatten sie dann nicht. Und dann habe ich gesagt, kein Problem, ich hole den Hund wieder zurück. Und kurze Zeit später hatte ich dann wirklich ein sehr gutes Zuhause gefunden. Das ist auch schon lange her. Ich muss dazu sagen, ich habe selbst als Pflegestelle dazugelernt oder als Vermittlungsstelle dazugelernt über die Jahre, worauf ich zu achten habe. Also ich habe mich, glaube ich, früher auch gerne, nicht gerne, aber eher mal täuschen lassen, als ich einfach noch sehr jung war und noch nicht die Erfahrung hatte, wie ich Menschen einzuschätzen habe. Also ich hatte meine ersten Pflegestellen, da war ich 19. Und
oha,
okay. Genau, ich habe jung angefangen. Und natürlich war ich da auch
schon. Ich habe noch in einer WG gewohnt, Alter.
ja, natürlich habe ich dann drauf geachtet, dass der Hund gut unter ist. Und ich habe da auch natürlich alles von den Vorgaben eingehalten. Aber ich glaube, mir hat da die Menschenkenntnis einfach noch ein bisschen gefehlt. So, und über die Jahre habe ich einfach gemerkt, okay, wenn die Leute das und das sagen, dann haben sie es nicht verstanden. So, ne? Also man lernt dazu. Deswegen muss ich auch sagen, mittlerweile bin ich, was die Vermittlung angeht, auch wirklich streng. Also ich sage so.
Ich bin so streng. Ja.
Das klingt zwar jetzt hart, nee, aber wer mich kennt, weiß, was damit gemeint ist. Also einfach, dass ich halt darauf achte, dass die Punkte, die erzählt werden, wo ich ein gutes Gefühl mit habe, dass es tatsächlich der Realität entspricht und ich mich einfach nicht verquatschen lasse. Ne? Dass ich da auch lieber dreimal frage, anstatt nicht fragen. So. Auch wenn das für manche Leute dann vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn ich komische Fragen stelle. Aber
was meinst du mit komische Fragen? Also wo reagieren die Leute vielleicht dann und sagen so, was soll denn die Frage?
Wie groß ist ihr Auto?
Nee, also so komische Fragen, wenn ich dann halt tatsächlich frage, ja, haben Sie genug Geld im Monat für den Hund zu versorgen? Na, also für manche ist das eine unangenehme Frage, aber ich stelle sie halt. Auch wenn für mich nicht Geld an erster Stelle ist, um Gottes Willen, aber es ist halt einfach auch wichtig, finanziell so aufgestellt zu sein, dass man ein Tier versorgen kann. Weil wenn das halt nicht geht, dann kann ich das Tier auch nicht versorgen und dann ist es halt nun mal nicht im Sinne des Tierschutzes.
Also ich bezahle jetzt auch beispielsweise allein an, also mein Hund, einer meiner Hunde braucht Tabletten regelmäßig. Ja. Ne? Das sind allein schon mal 50 Euro jeden Monat halt, ne? Die dann dafür Tabletten draufgehen.
Ich brauche jeden Tag neue Socken. Was meinst du, was das kostet? Der Loki hier, dann ist der Vernichter hoch 10. Also das ist ja alleine an Materialien, was wir hier verscheuern. Ne? Also,
wir fangen doch an, Socken zu stopfen. Ich finde, Spaß viel Geld.
Das ist aber, wie gesagt, das Thema Geld, das sollte da echt... Wenn man immer sagt, keine Rolle spielen, dann ist ja schon immer so ein bisschen dahergeholt, aber ich sag jetzt gerade mal bei so welchen Hunden, das ist halt, kostet halt Geld, ne?
Ja, ich denke, jedes Tier kostet Geld und da sollte man einfach sich bewusst drüber sein.
Aber deswegen finde ich auch die Frage voll in Ordnung. Also wenn man da sagt, wie viel Kohle hast du im Monat? Reicht das dafür? Kannst du vielleicht nur eine Versicherung abschließen? Ja, ist ja so, ne? Und finde ich okay.
Tauscht ihr euch da eigentlich auch aus, also ihr als Verein, so über solche Erfahrungen mit anderen Leuten, um diese quasi eben vielleicht Unerfahrenere so ein bisschen abzuholen?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja sehr erfahrene Pflegestellen, dann gibt es Pflegestellen, die neu dazukommen oder auch einfach engagierte TierschützerInnen, die halt diese Vorkontrollen machen, die selber gar keine Pflegestellen vielleicht sind, aber halt unterstützen. Auch das gibt's ja und das ist immer ein enger Austausch.
Ich persönlich, also ich habe selbst damals auch so mit diesem Yuki da aus dem Tierheim auch so gemacht, ne? Bei meiner alten Hündin tatsächlich nicht, da war ich aber auch noch nicht so, da wusste ich noch nicht, wie kompliziert Hundetraining manchmal sein kann. Das war auch zum Glück ein sehr, sehr unkomplizierter Hund. Aber sonst würde ich auch immer den Leuten raten, wenn ihr so einen Hund, einen erwachsenen Hund zu euch holt, ne, sucht euch einfach sofort irgendeine Hilfe. Selbst wenn ihr noch nicht glaubt, dass es da irgendein Problem gibt, ne, lasst da jemanden mit Erfahrung drauf gucken, lasst euch schon mal ein paar, das muss ja nicht gleich ein komplettes Training sein. Reicht ja, wenn man, was weiß ich, so ein, zwei Beratungstermine oder so macht, dass der schon mal sagt, mach mal das, um den Hund ruhiger zu kriegen, mach mal das. Damit er nicht wegläuft, keine Ahnung, ne? Sowas ein bisschen und nochmal einen Blick drauf hat und sagt so, oh, guck mal, das ist irgendwie ein bisschen seltsam an der Stelle.
Ja, genau, also das ist, sage ich mal, wenn wir einen Hund vermitteln, sind wir da auch ganz nah mit der Beratung. Also wir schauen da auch grundsätzlich erstmal, ist die Person schon erfahren, weiß die, wo sie sich Hilfe holen kann? Oder beraten wir die Person auch, je nachdem, mit dem Hund, ne? Also je nachdem, wie anspruchsvoll auch der Hund ist in der Erziehung oder so, dass man da halt sagt, ja, Hundetraining wäre auf jeden Fall in dem und dem Punkt angepasst oder hier muss man halt hinschauen. Die Pflegestelle ist ja da, im Prinzip ist die ja informiert und weiß halt, wo man hinschauen muss und klärt das halt auch ab. Also gerade hier mit der Leine und allem, da ist sowieso ganz klar, die ersten Wochen bleibt der Hund an der Leine, bis sicher ist, dass der Hund...
Sogar an diesem Spezialgeschirr da meistens.
Genau, mit diesem Sicherheitsgeschirr, weil man weiß halt nie, ob der Hund jetzt im neuen Zuhause vielleicht doch erstmal wieder panisch ist, weil jetzt nochmal eine komplett neue Situation entsteht. Also da ist die Aufklärungsarbeit von unserer Seite schon sehr groß. Und im Vertrag ist auch tatsächlich festgeschrieben, dass man die ersten Woche den Hund an der Leine zu führen hat. Mhm. Weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben, gibt leider Leute, die sagen, oh, der Hund, der hört schon so gut, der läuft mir immer hinterher, machen den nach 4 Tagen los und zack, ist der Hund abgehauen. Ne? Einfach um solche wirklich schlimmen Situationen zu vermeiden, sind wir da auch sehr hinten dran.
Das ist eine Bekannte von mir, die macht seit langer Zeit Pet-Trailing. Mhm. Das ist also also Mantrailing ist, du suchst einen Hund, sucht einen Menschen, und Pettrailing ist, du sagst dann hier, ich habe meinen Hund weg, und dann kommen die und suchen den. Mhm. Und die ist natürlich da von sowas auch so ein gebranntes Kind, wie viele Hunde sie schon gesucht hat und in welchen Zuständen und so, dass die dann auch immer, was sowas angeht, immer sehr, sehr streng ist. Und nee, Anleihen und so, ne? Das ist da schon. Oder von einer Weile, dass irgendwie einer nach einem Unfall, so ein Rottweiler, nach einem Unfall durch die Windschutzscheibe geflogen und ist dann völlig ein bisschen durchgedreht sozusagen, als war dann nicht mehr Herr seiner Sinne und ist dann erstmal weg gewesen. Mm. Ne? Haben sie aber noch wiedergefunden und dem ging es wohl auch gut. Mm. Er hat das überstanden. Aber das war erstmal weg, ne? Ja, ätzend. Na gut.
Sanne, Dirk, was möchtest du unseren Zuhörern noch gerne mitgeben?
Ja, also grundsätzlich, wer sich für einen Tierschutzhund interessiert, erstmal unbefangen rangehen und keine Angst, keine Scheu haben dafür, nur weil es Tierschutz ist und der Hund vielleicht problematischer sein könnte. Meistens ist es nicht der Fall. Und wichtig ist auch einfach zu schauen, ist es ein seriöser Tierschutzverein? Also meistens merkt man, wenn man Kontakt hat mit Tierschutzvereinen oder Tierschützenden, ob die seriös sind in der Beratung oder ob die einfach nur schnell Hunde loswerden wollen. Also schwarze Schafe erkennt man tatsächlich daran, dass sie eigentlich kaum Fragen stellen, dass sie einem dem Hund am liebsten direkt schenken würden. Also ja, also da muss man, finde ich, einfach halt so ein bisschen gucken, wenn auch einem Tierschutz am Herzen liegt, einen seriösen Verein, der auch gute Tierschutzarbeit vor Ort macht, da hat man in der Regel auf verschiedenen Webseiten von den Vereinen auch eine gute Übersicht, dass man sich da einfach informiert, wenn Tierschutz einem wichtig ist, dass man da auch vor allem hinschaut und den Kontakt dann über solche guten Vereine aufnimmt.
Okay, aber wenn die den Hund am liebsten verschenken wollen, warum machen die das?
Also mit verschenken meine ich jetzt, die wollen natürlich Geld dafür haben, aber weniger Geld und schnell. So, also da bezahlst du dann vielleicht nicht 350 oder nicht 400 Euro, sondern 250, und der Hund ist nächste Woche schon da. Also das ist schon so, deswegen, also wenn Leute einen Hund haben wollen, die kriegen über den Tierschutz irgendwie immer einen Hund, so. Mm. Aber seriöse Vereine schauen halt hin, wo der Hund hinkommt, und dann kann es auch mal ein bisschen dauern. Und daran, finde ich, erkennt man schon mal einen ganz guten Unterschied. Ist eine gute Kontaktperson da, mit der ich auch Probleme bereden kann oder Sorgen bereden kann, und die ist nicht leichtsinnig in den Antworten, kann ich mir die Arbeit anschauen, gibt es eine Dokumentation von der Arbeit auf der Webseite, also so Sachen, daran erkennt man schon mal den Unterschied.
Okay, also wir werden natürlich eure Internetseite auch sicherlich in die Shownotes
machen,
packen,
auf jeden Fall,
dass da jemand reingucken, also sprich jeder, der jetzt zugehört hat, der weiß dann schon, wo der Seriöse ist. Dirk, hast du noch was?
Ja, ein Spendenkonto habt ihr auch, gell?
Ja, also wir spenden am liebsten über PayPal, weil es da am unkomplizierten ist ins Ausland. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Spende, weil Geld ist immer Mangelware im Tierschutz und es kommt zu 100% auch dort an, wo es hin soll.
Sehr gut, das packen wir auch noch in die Shownotes. Sehr, sehr wichtig.
Okay.
Ja, Sanne, dann super vielen lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne und danke auch für die Einladung, hat mich gefreut.
Ja, schön, dass du Zeit hattest.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.